Hi, ich bin Jakob.
Hi, ich bin Eva.
Und hallo, ich bin Anton. Und wir sind drei sprechbegeisterte SprachwissenschaftlerInnen und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Folge in dieser schönen Staffel, im sechsten Semester, sagen wir immer. Das letzte Bachelor-Semester in Regelstudienzeit, könnte man sagen. Und wir sind heute nicht zu zweit, ihr habt gerade schon gehört, wir sind heute zu dritt. Wir haben heute einen Gast, Eva, und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Eva. Wir stellen dich gleich vor, Eva, und dann sind wir gespannt auf das, was du uns heute erzählen wirst. Aber zuerst müssen wir die, wie hast du es mal so schön genannt, Anton, die Präliminarien erstmal klären.
Ja, servus, hallo, auch von mir an euch alle da draußen. Auch von mir, Eva, ein herzliches Willkommen, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass du heute uns bereicherst, unseren Podcast bereicherst. Und ja, Jakob, die Präliminarien, die müssen sein. Deswegen stelle ich meine Kontrollfrage gleich zu Beginn. Worum ging es denn in der letzten Folge? Wie gut hast du denn aufgepasst?
Ich habe sehr gut aufgepasst, denn ich habe heute erst meine Liste wieder aktualisiert und ich weiß ganz genau, worum es ging. Es ging nämlich um Macht und wie Sprache Macht weniger herstellt, als mehr nimmt. Also wie Sprache oder wie man Mitsprache im gesellschaftlichen und politischen Diskurs entmachtet oder entmachten kann. Du hast da mehrere TheoretikerInnen herangezogen und hast uns insgesamt drei so Mechanismen der Entmachtung auf der dunklen Seite der Sprache vorgestellt. Es war sehr interessant. Ich empfehle die Folge allen ZuhörerInnen.
Ja, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung.
Lieber Anton, hast du denn Feedback zu deiner Folge bekommen? Ich vermute, ja.
Ja, in der Tat, ja. Genau, ich möchte auf jeden Fall zwei sehr schöne Feedbacks veröffentlichen, sozusagen, weil die sind ja auch öffentlich schon auf Spotify. Uns hat Emilia geschrieben, und ich zitiere, was gibt's Schöneres, als den Tag direkt mit Linguistik-Input zu starten? Danke für diese interessante und wichtige Folge. Schon krass, wie sehr Begriffe und scheinbar harmlose Formulierungen im Alltag unser Denken prägen. Teilweise sogar ohne, dass wir es überhaupt merken. Vor allem bei Euphemismen in politischen und gesellschaftlichen Diskursen finde ich das sehr spannend. Das Ohr ist jetzt auf jeden Fall geschärft, um bestimmte Äußerungen zu hinterfragen. Danke, Emilia, für dieses tolle Feedback.
Vielen Dank.
Und zum Schluss möchte ich noch einen Kommentar zitieren von Estel. Er schrieb uns, nein, eure Stimmen sind absolut unterschiedlich und ich kann eure Eigenschaften, in Anführungsstrichen, auch euren Stimmen zuordnen. Bis auf die Namen, obwohl ich eigentlich nie Probleme mit Namen habe. Ja, Jakob, also ich würde sagen, die Frage ist geklärt. Unsere Stimmen klingen nicht gleich. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen.
Das ist quasi das Follow-up. Also wir sind komplett distinkt, nur unsere Namen sind schwierig.
Jakob, Anton, naja, okay.
Ich glaube aber, unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin Eva, kann unsere Namen sehr gut auseinanderhalten. wir freuen uns, dass sie hier ist. Eva Büte-Scheider, du hast bis vor kurzem im Althochdeutschen Wörterbuch gearbeitet und hast da bei der Erstellung dieses Langzeitprojekts, jahrzehntelangen Projekts schon mitgearbeitet und hast auch vor kürzerem deine Habilitation abgegeben. Jetzt stellt sich vielleicht erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Habilitation? Anton, möchtest du die Frage übernehmen?
kann ich gerne machen. Also Habilitation und Eva, korrigiere mich gerne, wenn ich da was Falsches sage, ist eine wissenschaftliche Arbeit und diese Qualifikation, diese wissenschaftliche Arbeit ist sozusagen die nächste größere Arbeit, nachdem man promoviert hat. Also sprich eine Doktorarbeit geschrieben hat. Ist das richtig?
Ja, Anton, das ist sehr richtig. Und genau so eine Arbeit habe ich gerade geschrieben und zwar in Form eines Buchs, das noch nicht erschienen ist, aber Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird. Ja, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über die Sprache des Nationalsozialismus sprechen kann. Das ist ein riesenweites Feld, natürlich. Also wir wollen die Erwartungen hier nicht zu hoch hängen. Es wird nur um einzelne Aspekte dabei gehen. Vielleicht sage ich euch ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe in meiner Habilitation die Peorisierung oder Bedeutungsverschlechterung von Frauenbezeichnungen in der Geschichte des Deutschen untersucht und bin dabei auch in die NS-Zeit gewissermaßen geraten. Ja, und habe dann sehr, sehr viele Quellen aus dieser Zeit studiert und untersucht. Und in diesem Zusammenhang sind auch noch andere kleinere Untersuchungen entstanden. Über eine werde ich ein bisschen heute sprechen. Als Einstieg habe ich überlegt, dass wir eine Debatte aufgreifen könnten, die im letzten Jahr sehr zentral war in der Presse. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt. Da erschien doch ein Artikel Gendern wie Hitler. Habt ihr davon gehört?
Ich habe davon gehört.
Ich im weitesten Sinne. Also ich habe gehört, dass es diese Debatte gibt, aber ich denke, es lohnt sich nochmal mein Gedächtnis, aber auch das Gedächtnis unserer HörerInnen kurz aufzufrischen. Worum ging es denn da in dieser Debatte?
Also Matthias Heiner hat mit Hinweis auf den Gebrauch von Volksgenossinnen am 12. Mai einen Artikel herausgebracht, der die provokante Überschrift trug, Gendern wie Hitler. Und dem Teaser, Gendern ist nicht erst in den 1980er Jahren durch die feministische Linguistik erfunden worden. Schon 1925 gebrauchte der NSDAP-Chef eine, in Anführungsstrichen, geschlechtergerechte Anrede. Auch eine andere Gender-Marotte geht auf die Nazis zurück. Zitat Ende. Also die andere Marotte möchte ich nur ganz kurz andeuten. Das wird heute nicht unser zentrales Thema sein. Da meint er die Partizipien, so etwas wie Studierende. Ja? Und ansonsten meint er also die Anrede, wenn er dann von Gendern spricht.
Das heißt, Eva, da werden quasi die Nazis bemüht, um irgendwie Stimmung gegen Gendern oder bestimmte Arten von Gendern zu machen.
Das werden wir sehen. Also, ich lasse es noch offen. Bleiben wir bei Gendern wie Hitler, der Überschrift. Kurze Zeit, nachdem dieser Artikel erschienen war, folgte ein weiterer Artikel in der Welt. Diesmal trug er die Überschrift Die Nazis und das Gendern die ganze Wahrheit. Also erkennen wir schon daran, dass die Diskussion noch weitergegangen ist und es nicht nur bei Gendern wie Hitler stehen blieb. Heine, ich zitiere nur seine Schlussbemerkung, kam zu dem Ergebnis, Zitat, es bleibt dabei, die Verwendung von Doppelformen zu ideologischen Zwecken wurde, egal ob man das nun schon Gendern nennen will, von den Nazis zwar nicht erfunden, war aber Bestandteil des Sprachgebrauchs ihrer beiden einflussreichsten Protagonisten und Redner. Soweit die Schlussdebatte.
Wow. Sehr interessant. Ich bin, also, ich bin hooked.
Ich auch.
Ja, also diese Debatte sorgte dann eben für viel Resonanz in der Presse. Die Taz hat es aufgenommen, die NZZ und ich weiß nicht, bestimmt noch andere. Darauf möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, sondern mit euch einen Blick auf zentrale Punkte werfen.
Ja.
Die erste Frage für mich ist, verwundert es einen eigentlich nicht, dass Heine im Jahr 2025 mit so einer Neuigkeit an die Öffentlichkeit tritt? Man würde doch denken, unsere nationalsozialistische Vergangenheit ist so präsent und so gut untersucht, ist sie dann nicht schon ausreichend erforscht? Ja, das ist das Erste, was man sich fragen kann. Tatsächlich gibt es auch viele Untersuchungen zur NS-Sprache. Ich nenne einmal ein frühes Beispiel. Ein wichtiges Werk neben vielen anderen ist LTI von Viktor Klemperer.
Ja.
Für dieses Buch sammelte Klemperer, der aus einem jüdischen Elternhaus stammte und Philologe war, während der NS-Zeit systematisch Beobachtungen zum Sprachgebrauch des Dritten Reichs. Und da er seines Amtes, das heißt seiner Professur für Romanistik an der TU Dresden, in der NS-Zeit enthoben worden war und seine wissenschaftlichen Studien nicht mehr fortführen konnte, blieb ihm die Sprache der Nazis und seiner Mitmenschen in dieser Zeit als Studienobjekt, wie sie in Zeitungen, im Rundfunk und auch im Alltag zu finden war. Und er verfolgte sie fortwährend.
Ja, über Viktor Klemperer hatten wir auch schon mal kurz gesprochen in der Staffel 1, Folge 9. Da ging es nämlich um rechte Diskursverschiebungen und da ging es auch um die Untersuchungen im LTI, also Untersuchungen zu dem NS-Sprachgebrauch.
Ja, in diesem Buch sind also sprachliche Besonderheiten ein Thema. Ihr habt ja dann schon darüber berichtet. Ich nenne mal eins davon und das würde ich mal die Abkürzungswut nennen. Der Nationalsozialisten, wie wir sie kennen, etwa in Bezeichnungen wie BDM, Bund Deutscher Mädel, HJ, ja. Hitlerjugend und nicht zuletzt NS und NSDAP sind auch Abkürzungen, die aus dieser Zeit stammen. Und diese Abkürzungswut der Nationalsozialisten, das ist also ein ganz feiner Trick, also Trick ist es nicht, aber die wird eben mit LTI ironisch aufgegriffen, ja. Ich habe euch einmal die Erstausgabe mitgebracht. Es steht nur groß LTI drauf. Ich denke, wir wissen alle, wofür es steht.
Für Lingua Terti Imperii.
Also die Sprache des Dritten Reichs.
Ganz genau, auf Latein. Und also wenn man eben diese Erstausgabe sieht, es steht nur groß LTI drauf, ja, und das erinnert dann eben an BDM und anderes. Also damit macht er sich ein kleines bisschen lustig.
Auch eine, ich glaube, sich lustig machende Abkürzung eigentlich ist doch die Bezeichnung Gröfatz, oder? Also größter Führer aller Zeiten für Adolf Hitler. Ich glaube, das war keine offizielle Bezeichnung, sondern auch eher was, wo sich über diese Abkürzungen lustig gemacht wurde.
Ja, also diese Abkürzungen, das ist natürlich nur ein Merkmal von vielen. Alle können wir hier jetzt nicht behandeln und LTI ist auch nur ein Werk von vielen. Aber es ist eben wichtig, das an dieser Stelle einmal zu nennen und ja, zu sagen, was die wesentlichen Schlagwörter aus der NS-Zeit sind. Das ist uns bekannt, aber erstaunlicherweise manches bis heute auch nicht. Und das verwundert jetzt auf den ersten Blick, aber das liegt unter anderem daran, dass NS-Quellen bis heute teilweise nicht oder nur unvollständig zugänglich sind. Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Manche haben vielleicht einen Bogen um sie gemacht, die Corpora zusammenstellten. Andere haben es für ethisch-moralisch nicht zulässig erachtet, sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen, weil man Bedenken hatte, dass gewissermaßen das Dritte Reich wieder aufersteht durch die Relektüre. Also da gibt es einen anhaltenden Diskurs bis heute, gerade in Historikerkreisen, wo man immer noch Bedenken hat. So, und das ist eben eine Einschränkung für die Forschung, also eine ganz massive Einschränkung, wenn man eben so Alltägliches auch untersuchen möchte und dazu mehr Material braucht. Ja, kommen wir also nochmal zu Heine jetzt zurück. Matthias Heine ist jemand, der selbst auch vom Fach ist. Er hat im Duden Verlag mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem mit Bezug zum Nationalsozialismus das Buch Verbrannte Wörter, wo wir noch reden, wie die Nazis und wo nicht. Nun noch einmal zurück zu seinem Hinweis. Ich würde denken, dass die Nazis Doppelformen und Partizipien verwendeten, ist erstmal ein ganz wichtiger Hinweis, auf den er uns gestoßen hat, und dem muss man nachgehen. Damit die Erwartungen jetzt nicht zu hoch gehängt werden, eine vollständige Antwort, in welchem Ausmaß Doppelformen, auf die ich mich heute beschränken werde, verwendet wurden, kann noch nicht gegeben werden. Das hat auch etwas wieder mit der Quellenlage zu tun. Eine Edition der Reden Adolf Hitlers von 33 bis 45 entsteht derzeit erst beim Institut für Zeitgeschichte. Bisher gibt es natürlich Editionen, aber sie sind Auswahleditionen oder sie sind eben von der Forschung als nicht ausreichend gewertet worden. Etwa die viel zitierte von Max Domarus, da heißt es, dass manche Reden bloß exzerpiert werden, andere ganz fehlen und dass die Quellensammlung insgesamt fehlerhaft sei. Ja, also bestimmte Einschränkungen haben wir immer noch.
Das bedeutet ja, dass ohne einen vollständigen Zugriff auf die gesamte Quellen dieser Zeit, auf alle Reden zum Beispiel dieser Zeit, ja auch keine letztendlichen abschließenden Urteile getroffen werden können. Oder beziehungsweise jetzt bei so einen Thesen wie zum Beispiel, dass in der NS-Zeit sehr häufig Doppelnennungen vorkam, als These erstmal in den Raum gestellt, dass diese Frage nicht letztendlich geklärt werden kann. So funktioniert ja auch dann die Sprachwissenschaft, dass sie halt nur auf Basis von vorliegenden Daten agieren kann.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also letztendlich, wie oft und wie konsequent es war, insbesondere dann im Vergleich zu anderen und der Vorzeit, das kann noch nicht gesagt werden. Ja? Und das bleibt dann eben noch eine Aufgabe der Zukunft.
Wahnsinn, das ist faszinierend.
An alle Interessierten da draußen, das ist dann vielleicht ein Diss-Thema irgendwann mal.
Werfen wir dann im Folgenden mal einen Blick auf die verwendeten Anreden, um die es geht, die Heine auch zitiert hat. Er hat ja einen Hinweis darauf gebracht, dass 1925 von Hitler schon Doppelformen in der Anrede verwendet worden sind. Ich habe hier einmal jetzt eine ganz kleine Sammlung mitgebracht, die auch im Netz frei verfügbar ist. Das sind vier Wahlreden Hitlers vom Juli 1932, die ihr auch vor euch seht. Und da habe ich einmal herausgezogen, welche Anreden er dort verwendete. Und er war an vier Orten in kurzer Zeit hintereinander, in Stralsund, in Kiel, in Dresden und in Nürnberg. Und in Stralsund hat er tatsächlich gesagt, meine deutschen Volksgenossinnen und Volksgenossen. Am gleichen Tag war er noch in Kiel. Da sagte er dann nur, deutsche Volksgenossen. Dann, zwei Tage später oder drei, war er in Dresden. Da sagte er, deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Wir sehen also, jetzt ist die Anrede umgedreht. Erst war das Femininum vorne, jetzt ist das Femininum hinten. Und in Nürnberg redete er sein Publikum wieder mit deutsche Volksgenossen und Genossinnen an. Es gab noch eine Wiederaufnahme später im Text. Da sagte er auch einmal, meine Volksgenossen.
Aha, okay.
Wir können also hier in dieser ganz, ganz kleinen Auswahl, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber sehen, dass tatsächlich überwiegend Doppelanreden verwendet wurden, wenn auch nicht ganz einheitlich. Und ich denke, es ist auch nicht zu erwarten, dass etwas einheitlich ist, wenn es sich um eine relative Neuerung handelt, ja, dass es dann mit letzter Konsequenz schon da ist, aber es ist hier weit überwiegend in diesen Beispielen da.
Eva, ich weiß nicht, wahrscheinlich gehst du da später noch drauf ein. Also Doppelnennungen waren damals nicht so üblich, oder? Also klar hat man bestimmt gesagt, meine Damen und Herren oder so, aber eben sowas wie Volksgenossinnen und Genossen ist jetzt natürlich ein Begriff, der einer politischen Richtung zuzuordnen ist, aber allgemein Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel oder sowas, das war nicht üblich, oder?
Das ist auch noch nicht in letzter Konsequenz untersucht. Zu speziell diesen Anreden werde ich gleich noch was sagen. Seit wann die vorkamen. Also wenn wir ein ganz kleines Schrittchen noch weitergegangen sind. Also ich möchte jetzt gerne noch auf die Lexemwahl zu sprechen kommen. Das Lexem Volksgenosse kommt hier durchgängig vor. Und zu diesem Lexem und seiner Verwendung hat schon ein japanischer Forscher, der Hiroyuki Takada heißt und Hitlers Reden analysiert hat, allerdings auf der Basis der Edition von Domarus, die ja eben kritisiert wird, die also keineswegs vollständig ist, hat auf dieser Basis schon eine Untersuchung vorgenommen, der Wahlkampfreden von 28 bis 32 und dort festgestellt, es sei das häufigste Lexem. Also gewissermaßen ein Lexem, das dann eben auch zentral war für die politische Richtung, die man damit verfolgte.
Falls ihr euch jetzt wundert, Lexem, das hatten wir, glaube ich, in dem Podcast noch gar nicht, bedeutet hier einfach nur Wort. Und in der Linguistik gibt es verschiedene Definitionen für Wort. Irgendwann machen wir darüber vielleicht auch mal eine Folge. Und das ist quasi eine bestimmte Definition von Wort. Man könnte vielleicht sagen, das Wort, das in einem Wörterbuch steht. So könnte man es vielleicht beschreiben, Lexem.
Genau, also dieses Wort hat er eben am allerhäufigsten benutzt in den Wahlkampfreden vor der Machtergreifung. Die Historikerin Sibylle Steinbacher, auf die sich Heiner auch bezogen hat in seinem ersten Artikel, hat eben geschrieben, dass durch diese Form Genossin ein Integrationsangebot auch an die arische und politisch zuverlässige weibliche Bevölkerung, Zitat Ende, gerichtet wurde. Also das heißt, die weibliche Form diente auf jeden Fall dazu, ein Angebot der Integration zu machen. Nun kommen wir aber zu einem Punkt. Hitler hat sich diese Wörter nicht selbst ausgedacht, sondern er hat verschiedene Anleihen unternommen. Also die Doppelanrede hat er schon einmal von den Sozialdemokraten übernommen. Bezüglich der Wortwahl Genossinnen und Genossen auch, ja. Denn die verwendeten sie schon vorher und übrigens auch noch nach 1945.
Also verstehe ich das richtig, dass diese Doppelnennung, die hier von Hitler verwendet wird, im Endeffekt nichts anderes ist als eine strategische Nutzung der Doppelnennung, damit man möglichst viele Personen erreicht und wirklich explizit benennt. Nicht nur die männlichen, sondern auch halt die weiblichen Personen.
Ganz genau, ja. Ja, also es kam eben ihm darauf an, dass er speziell auch Frauen als Wählerinnen adressierte.
Okay. Das ist vielleicht auch interessant vor dem Kontext, dass er das Frauenwahlrecht erst kurz davor eingeführt wurde. Also ich glaube mit der Weimarer Republik 1919, ich weiß es nicht ganz genau.
Ja.
Ist das Frauenwahlrecht in Deutschland erstmals eingeführt worden. Und dann kann man verstehen, wenn quasi in den Jahrzehnten danach die Politik diese neue Wählerinnengruppe auch direkt ansprechen möchte.
Genau, genau.
Ja, richtig. Also in der SPD gab es schon Frauen, auch bevor das Frauenwahlrecht eingeführt worden war, die dort Mitglieder waren. Und es war auch schon üblich, dass man eben auf Parteitagen alle anredete mit Parteigenossen und Genossinnen. Ja, auch schon vorher, also gewissermaßen in bestimmten Kreisen. Ja, da war es schon etabliert. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen gesehen, dass Hitler eben auch Genosse und Genossin übernimmt. Und Da kann man sich fragen, warum ist denn das jetzt eigentlich der Fall? Und wenn wir ganz kurz uns das Wort Nationalsozialismus vornehmen, sehen wir ja, dass es ein Kompositum, also eine Zusammensetzung ist, das auch Sozialismus beinhaltet. Und in der Frühzeit zielten mehrere Maßnahmen der Nationalsozialisten auf Gleichheit und soziale Gerechtigkeit für alle, wozu es auch gehörte, dass man hierarchische Unterschiede, die in der Sprache zum Ausdruck kamen, versuchte einzuebnen. Und das tat man, indem man dann von Volksgenossinnen und Volksgenossen sprach.
Diese sprachlichen Übernahmen haben ja vor kurzem auch Alice Weidel dazu verführt, vollkommen falsch zu behaupten, dass Hitler Kommunist gewesen sei. Steckt ja im Namen. Arbeiterpartei.
Ja. Also möchte nicht sagen, dass Nazis Sozialisten waren, selbstverständlich nicht. Also es gab diese Tendenzen, eben Klassen abzuschaffen. Und dazu nutzten sie auch sprachliche Strategien, um das zu befördern und zu erreichen. Aber es waren Tendenzen. Das heißt, wie vieles im Nationalsozialismus gab es erst die Bestrebungen, die dann aber wieder doch aufgehoben wurden, mehr oder weniger. Dazu habe ich auch in meiner Habilitation etwas untersucht. Ich würde sagen, die Ziele vor der Machtergreifung waren eben, dass man den Parteien der äußersten Rechten Stimmen abnehmen wollte, aber genauso der äußersten Linken. Und wie machte man das? Indem man gewissermaßen beide bediente, ja? Und man kann vielleicht mehr davon sprechen, dass eben Sozialismus zu den Absichten zählte. Ja, also nicht, dass sie Sozialisten waren, sondern dass sie sozusagen sozialistische Absichten am Anfang verfolgten.
Spannend.
Während wir jetzt die Frühzeit schon betrachtet haben, würden wir jetzt mal in die NS-Zeit springen, dann sehen wir, dass sich diese Tendenz dort noch fortsetzt. Denn innerhalb der NS-Zeit weicht Hitler dann davon ab und benutzt stattdessen häufig Männer und Frauen, wenn er alle anredet.
Also statt Damen und Herren sagt er Männer und Frauen.
Ganz genau. Ganz genau. Und er setzte sich eben ab, indem er das gesamte Auditorium nicht mit meine Damen und Herren anredet, wie das zuvor im Reichstag üblich war. Etwa Karl Herold oder Paul Löbe, ich nenne einmal nur zwei, die hatten eben 1930 so das Auditorium angeredet. Und schon in der Frühzeit sagte Hitler dann Männer und Frauen des Deutschen Reichstags. Auch damit positionierte er sich eben. Das setzt sich dann in der nationalsozialistischen Zeit fort, wobei man nicht sagen kann, dass es eine einheitliche Anrede gab. Denn ich habe in meinen Untersuchungen auch festgestellt, dass man eine Adressatenspezifik bei Hitler annehmen kann. Denn er gebraucht zum Beispiel auch mal Mann und Weib, wenn er im Süden redet, in der Anrede an sein Publikum. Etwa noch 1942 in München, da spricht er das Publikum an und sagt, denkt ausnahmslos Mann und Weib nur daran und so weiter und so fort.
Okay.
Wir können also nicht sagen, dass es eine einheitliche Wortwahl in der NS-Führung gegeben hat, um Frauen zu bezeichnen, um das Publikum anzureden. Und mitunter kann man feststellen, dass eben für die Wortwahl Regionalität der entscheidende Faktor ist und politische Zugehörigkeit weniger.
Also so eine Art situativer Adressatinnenbezug. Also dass natürlich man ja da, wo man vor Ort ist gerade, entsprechende Bezeichnungen auch wählt. Bloß, dass wir das jetzt nicht anhand von einem Regiolekt oder Dialekt halt feststellen können, sondern an den Frauenbezeichnungen, wie Hitler die halt genannt hat.
Zum Beispiel, wir haben schon gesehen, mit den Doppelformen wurde durch die Wortwahl eben auch, wurden noch andere Dinge verhandelt. Das zeigt sich auch in einem Eintrag aus Viktor Klemperers Tagebüchern, den ich euch mitgebracht habe, aus dem Jahr 1920. Da sind wir also noch ein Stück vor der NS-Zeit. Der Kontext ist dort, dass eine Feier in der Universität stattfindet. Und zwar ist es der 92. Gründungstag. Ich zitiere. Dann sprach Kuhn über Rassenhygiene und Volksgesundung. Abgehackt, pastoral, pathetisch, nicht gerade originell, am Manuskript klebend, aber doch eindrucksvoll. Zahllose Orden am Frack, die Eleganz des glatten Gesichtes mit dem geschniegelten weißen Haar, die dröhnende Stimme, alles ein bisschen vieux Stil. Die Deutschtümelei der Anrede, meine Frauen und Herren, lächerlich. Der Inhalt, weniger Menschen, aber gesündere. Verhinderung von Ehe zwischen Kranken, Kastrieren von Verbrechern und Geisteskranken. Zitat Ende. Wenn wir das hören, verwundert es nicht, dass besagter Kuhn 1923 zu den ersten Mitgliedern der NSDAP gehörte. Mhm. Nicht wahr? Mhm. Ja. Es ist der einzige Treffer für Deutschtümelei, der bei Klemperer vorkommt. Sie bezieht sich hier auf die Anrede, meine Frauen und Herren. Klemperer bezeichnet sie als lächerlich. Also, worum geht es hier genau? Es geht ihm nicht um den Aspekt der Anrede beider Geschlechter, sondern darum, dass an erster Stelle nicht Damen gebraucht wird, wie es heute noch üblich ist, sondern Frauen in archaisierendem Gebrauch, das heißt bewusst altertümlicher Verwendung. Wie ihr ja schon in einer früheren Folge berichtet habt, bezeichnete das Wort Frau früher einmal hochstehende Frau, Herrin. In mittelalterlicher Literatur finden wir Beispiele für eine solche Anrede für sozial höher gestellte Personen in der Doppelform, zum Beispiel im Erec, einem Artus-Roman, heißt es Ergierng, Entgegen in und es brach, Willkommen, Frohe und Heere. 1920 aber wurden alle Frauen schon Frauen genannt. Zu Dame hält die Neubearbeitung des deutschen Wörterbuchs fest, es ist eine höfliche oder auszeichnende Bezeichnung für Frau im Laufe des 19. Jahrhunderts zur dominierenden Anwendung gebracht, häufig als Anrede. Ein Beleg stammt von 1839, nicht der Verstand, meine Herren und Damen, sondern der Wille sündigt. Kuhn versucht den alten Gebrauch durch seine Rückwendung auf das alte, in Anführungsstrichen heimische Wort, wiederzubeleben. Und das empfindet Klemperer als lächerlich. Es geht also gar nicht um die doppelte Anrede, die gar nicht im Fokus steht, sondern um Wörter, die dabei gebraucht werden.
Ja, sehr interessant.
Das Beispiel habe ich euch mitgebracht, um zu zeigen, dass wir heute mit Doppelformen in der Anrede eben meist Fragen des Genderns bzw. geschlechtersensibler Sprache verbinden. In der damaligen Zeit verbanden sich aber auch andere Fragen und Diskurse mit den Doppelformen. Und wir können sehen, dass vergleichbare sprachliche Mittel wie heute auch damals schon zur Anwendung kamen. Zum Teil waren sie anders motiviert und es wurden andere Themen aber auch mit den Doppelformen in der Anrede verhandelt. Wir haben gesehen Rückwärtsgewandtheit und Gleichmachungstendenzen in der NS-Zeit. Und so wurde eben auch die Wortwahl zum Signal und zum Identifikationsangebot in dieser Zeit. Mit welcher Konsequenz und in welcher Form diese Doppelformen dann zum Einsatz kamen, also gerade die movierten Formen, wird man erst feststellen können, wenn die Reden neu ediert worden sind. Habe ich damit die Eingangsfrage beantwortet? Jakob, wie der nun Heine zu sehen ist in der ganzen Debatte. Also es ist keine einfache Antwort, sagen wir so.
Ja, sicher nicht.
Keine ganz einfache.
Wie so oft in der Sprachwissenschaft. Da gibt es keine ganz einfachen Antworten.
Genau, genau. Also auf jeden Fall ist ja, kann man sagen, bei den Überschriften, jede Überschrift verkürzt, egal in welche Richtung man geht. Die Realität ist meistens komplexer. Das erwies sich für beide Artikel. Und ja, ob Hitler nun genderte oder nicht, das ist vielleicht eine Frage, die wir nochmal aufgreifen können. Die würde ich für mich so beantworten, dass es davon abhängt, wie definiert man gendern. Es ist also letztlich eine Definitionsfrage und
wie so oft
und nicht pauschal mit Ja und Nein oder wahr oder falsch zu beantworten. Wie seht ihr das?
Ich sehe das ganz ähnlich eigentlich. Für mich ist irgendwie Gendern und gendergerechter Sprachgebrauch sehr, also untrennbar verbunden mit feministischer Linguistik und Genderlinguistik. Und das passiert eben erst ab den im deutschen Diskurs ab den 70er, 80er Jahren bis heute. Und deswegen diesen Begriff zu nehmen und ihn quasi so ein bisschen ahistorisch anzuwenden auf alles andere, das, also auf was, was davor kam, nur weil das Phänomen vielleicht ähnlich oder gleich war, das halte ich für schwierig. Also du hast ja auch einen Satz zitiert aus einem mittelhochdeutschen Roman und da werden ja auch da wird ja auch gesagt, Frauen und Herren. Da könnte ich jetzt auch sagen, naja, die haben ja dann auch schon gegendert. Das ist ja, das passt ja gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt auch Geschichte studiert und habe da so ein bisschen ein schärferes Sinne dafür bekommen, dass man nicht einfach Konzepte, die ja immer mit Begriffen verbunden sind oder an Begriffen hängen, dass man die nicht einfach, wenn die in der Moderne entwickelt worden sind oder in einer gewissen Zeit entwickelt worden sind, dass man die nicht einfach auf eine frühere Zeit überstülpen kann. Also ich würde vielleicht sagen, die Nazis hatten diese Doppelnennungen, aber gendern, schwierig. Das war ja nicht, das Ziel war ja nicht zu sagen, ah, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und wir wollen Frauen jetzt irgendwie sprachlich besser darstellen, sichtbar machen und deshalb machen wir das jetzt konsequent in allen unseren Reden und offiziellen Verlautbarungen. Also das ist ja das, was gendergerechter Sprachgebrauch eigentlich ist und, und tun will.
Ja.
Deswegen, also das wäre so mein Standpunkt und mein Argument. Ich würde sagen, ist das Phänomen ist total ähnlich, aber ich denke, es sind ganz andere Ziele damit verfolgt worden. Also sicherlich nicht die Gleichstellung der Frau neben dem Mann, sondern eher so eine Art von Ansprache zur Wahl oder eine politischen Mobilmachung.
Ja, ich meine, dazu passt ja auch ganz gut, dass ich ja versucht habe zu zeigen, dass ja noch weitere Themen eben damit verhandelt wurden, mit der Wortwahl und mit den Formen der Anrede. Und wenn man jetzt einfach nur die Begrifflichkeit von heute auf damals überträgt, ist man eben geneigt, auch nur das zu sehen, was aus heutiger Sicht relevant ist oder interessiert und nicht sozusagen unvoreingenommen die damalige Sprachpraxis zu analysieren. Und ich glaube, das ist erstmal die Aufgabe, die noch erfolgen muss. Und das ist wichtig, das herauszusuchen, dass wir eben im Vergleich sehen können, was leisten solche Doppelformen, zu welchen Zeiten und wozu wurden sie eingesetzt.
Ja, absolut. Also ich sehe das ähnlich wie ihr beide im Endeffekt. Und was Jakob gerade gesagt hat, dem stimme ich auch zu. Ich bin fasziniert davon, dass wir immer noch so wenig, eigentlich auch viel, aber dennoch nicht alles, also immer noch zu wenig, über den Sprachgebrauch der NS-Zeit wissen. Und mich hat es vollkommen fasziniert, dass die Quellenlage, die Datenlage so ist, wie sie halt gerade ist, nämlich unvollständig. Das hat mich richtig überrascht, weil ich schon damit gerechnet hätte, dass die Zeit gar nicht so weit zurückliegt und dass im Endeffekt ja auch das Medium Papier vieles behalten hat, viele Reden behalten hat und somit auch leicht für Untersuchungen genutzt werden kann. Aber das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist nämlich, was Jakob auch gesagt hat, ich finde auch schwierig, die Gender-Debatte, die wir heute führen, in dem zeitlichen und historischen beziehungsweise gesellschaftlichen Kontext, in dem sie steckt, so einfach zu nehmen und zu übertragen auf die Zeit vor 80, 90 Jahren und zu sagen, ja, damals war das ähnlich, da gab es auch Doppelnennungen, zap, 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 haben wir halt hier den Salat und fertig. Mhm. Der gendergerechte Sprachgebrauch, über den wir heute ja auch debattieren und reden, der hat sich ja auch entwickelt aus, vor allem auch in meinem Verständnis, soziologischer Debatte um das Gendern per se und das Konzept des Doing Genders, dass die biologischen Merkmale der Geschlechtlichkeit nicht einfach zugeordnet werden sollten oder zugeordnet sind, sondern dass sie einen Prozess, ein sozialer Etablierungsprozess ja auch darstellen. Und aus dieser Blickrichtung ergeben dann diese Debatten mit Gleichstellung von Geschlechtern ja auch eine ganz andere Dynamik, als das vor 80 Jahren der Fall ist.
Ja, also dann nochmal abschließend zu dieser Frage mit den Doppelformen. Also wir konnten sehen, es wird schon relativ häufig verwendet. Das sieht man schon, wenn man bei ganz wenigen Reden hineinschaut. Es wäre an und für sich denkbar, dass die Nationalsozialisten das zum allgemeinen Usus gemacht haben. Mhm. Ja, es wäre denkbar, auch vor dem Hintergrund, dass sie ja eben die Massenmedien auf ihrer Seite hatten und nutzten und eben dann die Form, diese Doppelanrede im Rundfunk, im Fernsehen, bei Reden eben gut verbreitet werden konnte. Ja, das muss aber dann die Forschung der Zukunft ergeben. Das können wir jetzt leider noch nicht sagen, aber es fällt schon auf, sie haben es häufig benutzt. So, ich würde denken, damit können wir einen Punkt erstmal unter dieses Thema ziehen. Und dann kommen wir noch zum zweiten Thema, das ich euch mitgebracht habe. Es schließt unmittelbar daran an, weil es nämlich auch um Movierung geht.
Super, schön.
Ich habe etwas über die Funktion der Movierung, also der Bildung einer weiblichen Form zu einer männlichen, bei Berufsbezeichnungen in der NS-Zeit herausgefunden. Ich kam dazu, als ich darauf stieß, dass in einem Lexikon ein Eintrag vorhanden ist, der Frauenrechtler lautet. Ja, also so ein Stichwort des Angesetztes. Und wenig später steht in der überarbeiteten Auflage Frauenrechtlerin. Das Lexikon, in dem Frauenrechtler steht, stammt von 1902. Die Lexika, die Frauenrechtlerin enthalten, aus der Frühzeit des Nationalsozialismus beziehungsweise aus dem Nationalsozialismus selbst.
Aha.
Okay. Vielleicht erzähle ich kurz, worum es sich dabei handelt und wie ich also dazu kam überhaupt.
Sehr gerne.
Für mein Habilitationsprojekt habe ich Einträge, die mit dem Wort Frau beginnen, in einem Lexikon verglichen, das es heute noch gibt, Meyers Konversationslexikon. Zuletzt hieß es Meyers enzyklopädisches Lexikon. Das ist also ein enzyklopädisches Werk, ähnlich wie Brockhaus, den es heute noch gibt. In solchen Lexika wurden seit dem 19. Jahrhundert das Wissen der Zeit gesammelt. Und die Welt befand sich durch technischen Fortschritt, der auch verschiedene gesellschaftliche Veränderungen nach sich zog, der aufkommenden Frauenbewegung und vielem anderen in stetem Wandel. Und da die enzyklopädischen Werke den Anspruch hatten, aktuell zu sein, erklärt es sich, dass die Werke in rascher Folge immer neu aufgelegt wurden und sich der Inhalt zur vorherigen Auflage unterschied. Einträge konnten wegfallen, neue hinzukommen und manchmal änderte sich nur die Gestalt des Eintrags, wie in unserem Fall Frauenrechtler. Das also kurz zur Rahmung. Ich wollte also nun wissen, was hat es damit auf sich und habe dann weitere Recherchen angestellt und tatsächlich ließ sich zeigen, dass es vor der NS-Zeit Männer gab, die die Frauenbewegung unterstützten und förderten. Frauenrechtler bezeichnete also irgendjemanden, der für die Emanzipation der Frauen war, egal ob Frau oder Mann. Deshalb war das Stichwort aufgenommen worden. Es gab also Menschen, sage ich einmal Männer und Frauen, die sich dafür einsetzten, dass die Emanzipation der Frauen befördert wird. Mhm. Die Nationalsozialisten, es ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen, die gegen die vollständige Emanzipation der Frauen waren, wandelten das Stichwort ab, um etwas Bestimmtes damit zum Ausdruck zu bringen.
Spannend.
So etwas wie die Emanzipation der Frauen können nur Frauen wollen. Aber nicht alle Frauen, sondern nur die Unvernünftigen. Ja? Also das konnte keine vernünftige Frau wollen. Im Gegenteil wurden die Tätigkeitsbereiche von Frauen und Männern scharf voneinander abgegrenzt und es kam zur Festlegung von sogenannten Frauen- und Männerberufen. Das findet sich auch überall in der Zeitung. Dann heißt es, im Bereich der Frauenberufe haben wir so und so viele, die in Arbeit stehen. Bei den Männerberufen sieht es anders aus. Und nun kommt es. Die Frauenberufe werden sprachlich immer durch Anhängung von in gekennzeichnet. Wenn aber Frauen den gleichen Beruf ausübten, das heißt, die Tätigkeit und die Art der Ausbildung sich nicht von dem der Männer unterschied, dann wurde das Maskulinum im Singular und im Plural auch dann gewählt, wenn nachweislich Frauen mitgemeint waren. Insbesondere in akademischen Berufen, aber nicht nur. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Arzt, sowie alle Facharztbezeichnungen, aber auch Arbeiter, Bibliothekar, Organist, Metallograph und viele andere. Meine Ergebnisse zur Movierung zeigen dann, dass identische sprachliche Mittel zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Funktionen erfüllen konnten. Während wir heute an und für sich meinen, ich unterstelle das einmal für alle, es sei gut und richtig, immer die In-Form zu gebrauchen, wenn wir eine Frau bezeichnen oder wenn eine Frau sich selbst benennt, konnte man damals also gute Gründe haben, sie gerade nicht zu gebrauchen. Denn durch In wurden die Berufe markiert, die sich von den Männerberufen unterschieden, wo es also keine Gleichheit gab.
Aha, wow.
Das ist sehr interessant. Das erinnert mich auch an Diskurse in anderen Sprachgemeinschaften. Also Movierung gibt es ja in Restbeständen auch noch im Englischen und eher weniger auch noch im Schwedischen zum Beispiel. Und da ist ja eigentlich auch eher der Konsens, Frauen möchten da auch eher in der unmovierten Form bezeichnet werden. Also nicht Actress, sondern I'm an actor. I'm not an actress, um eben so eine Art von Abwertung nicht zum Opfer zu fallen quasi. So ist es auch im Schwedischen. Und das gibt es in diesen, so eine Art von Diskurs gibt es in mehreren verschiedenen Sprachgemeinschaften. Und interessant, dass es dann quasi im Deutschen das auch gab oder quasi die Bedingungen dafür auch vorhanden waren.
Und auch im Deutschen ist es heutzutage, glaube ich, auch teilweise so. Also ich habe das Argument schon mehrfach gehört, welches von den Gegnern des Genders gebraucht wird, nämlich dieses Gedankenexperiment mit, möchte die Frau dann lieber der beste Architekt sein oder möchte die Frau die beste Architektin sein? Wo dann sozusagen auch gleichzeitig noch gesagt wird, ja, wenn du die beste Architekt bist, dann bist du sozusagen die beste von allen. Wenn aber du nur die beste Architektin bist, dann bist du nur die beste weibliche Architektin. Also dieses Argument kenne ich auch und bestätigt noch zu dem, was du, Jakob, sagtest, auch im Russischen, mit dem ich mich ein bisschen auskenne, ist es auch so, dass teilweise die movierten Berufsbezeichnungen eine ganz andere Semantik, auch eine abwertende Semantik mit sich bringen und dass es auch zum Beispiel unhöflich, gar empörend ist, eine Ärztin als Ärztin zu bezeichnen und nicht als Arzt, weil damit einfach, wie gesagt, eine ganz andere abwertende auch Semantik ist.
Sehr interessant, dass es das also die Tendenz dazu auch in anderen Ländern in Europa gegeben hat. Du hattest ja schon eben das Schwedische genannt. Ich meine gehört zu haben. Für das Dänische gibt es auch noch einen ähnlichen Diskurs, dass auch da die Movierung eben zurückgeht. Und nicht zuletzt war es in Deutschland, wobei ich jetzt nur mich auf die BRD beziehe, so, dass eben Frauen in hoch ausgebildeten akademischen Berufen die Movierung bis weit in die 80er Jahre hinein abgelehnt haben. Und dafür gab es aber noch einen weiteren Grund. Also nicht nur, dass gewissermaßen die Tätigkeit als nicht gleichwertig erachtet wurde, sondern dass es ja noch einen anderen Sprachgebrauch auch von der Inform gab, nämlich die Ehefrau zu kennzeichnen. Hätte ich also gesagt, die Frau Professorin, dann hätte ich damit gesagt, dass sie die Ehefrau eines Professors ist, aber selbst keine Professorin. Erst wenn ich sage, Frau Professor, dann ist die entsprechende Frau selbst auch Professorin. Ja, also das spielte noch mit hinein. Es kann sein, dass das jetzt auch so langsam im Deutschen im Schwinden begriffen ist. Du nix, Jakob.
Es ist im Verschwinden begriffen, zumindest im Standard, also im Dialektal ist es noch weit verbreitet, soweit ich informiert bin.
Die Tendenz eben, dass Berufe so unterschieden wurden, die gab es also auch schon vorher leicht, aber sie wurden eben gewissermaßen durch die Frauen- und Männerbetätigungen in der NS-Zeit auf die Spitze getrieben und weiter stärker befördert. Und dieser Fall zeigt uns dann eben, dass gleiche sprachliche Mittel unterschiedlich bewertet werden können. Die Bewertung also nicht fest den Formen der Sprache eingeschrieben ist. Einmal wird aus Gründen der Gleichstellung auf die Movierung verzichtet. Später wird aus Gründen der Gleichstellung moviert.
Ja. Ich finde das sehr spannend, weil das ja schon auch zeigt, dass die Gesellschaft immer irgendwie auf so einer Metaebene auf Sprache guckt und das immer bewertet und das dann eben abhängig von der Bewertung, auch von dem Zeitgeist natürlich irgendwie, Sprache sich auch wandelt und Sprache auch einfach benutzt wird oder eben manche Dinge nicht benutzt werden. Und weil du gerade so eine Doppelbenennung von ein und demselben Mittel genannt hast, du hast ja gerade eher drauf angespielt im Sinne von einmal wird das In benutzt zur Periorisierung und im modernen Sprachgebrauch benutzt man dieses In ja eher zur Sichtbarmachung, also zur Gleichstellung von Frauen. Die Nazis selber haben das ja anscheinend auch so gemacht. Also einerseits wird moviert, also Volksgenossinnen und Volksgenossen wird angesprochen, wenn man die Frauen als Wählerinnen haben möchte. Und dann wird aber gleichzeitig gesagt, ja, das ist Frauenrechtlerinnen, also es können ja nur Frauen sein, das ist Frauenrechtler, das stimmt gar nicht. Also auch da wird ja dasselbe Mittel genommen, um aber zwei ganz verschiedene Dinge irgendwie auszudrücken oder bewirken zu wollen.
Ja, das stimmt, ja.
Sehr spannend.
Und da lohnt es sich, denke ich immer, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und solche Dinge dann im Detail zu analysieren, ja? Und also nicht dabei stehen zu bleiben, auch sagen wir jetzt bei einer Debatte, ist jetzt irgendetwas gendern oder nicht? Das ist ja dann, wie gesagt, eine Definitionsfrage, sondern genau auf den Gebrauch zu schauen und die Funktion zu analysieren, jeweils in den verschiedenen Epochen.
Ja, sehr spannend.
Also was wir heute immer sehr gerne möchten, ist, dass man am Sprachgebrauch Gruppen erkennen kann. Ich stelle das auch immer im Unterricht fest, häufiger meinen die Studierenden, an diesem und jenem Ausdruck erkennt man doch, ob jemand diese Gesinnung hat oder jene Gesinnung hat. Ich rate dann immer ein bisschen zur Vorsicht und tatsächlich kommt es vor, dass wir Recherchen anstellen und dann, wenn wir jetzt mal von politischen Lagern sprechen, auch das entgegengesetzte Lager genau die gleichen Ausdrücke verwendet. Also man muss sich da hüten, vorschnelle Urteile zu treffen. Und so ist es eben auch ein kleines bisschen mit NS-Sprache. Das ist ein hochkomplexer Gegenstand, den man nicht ganz einfach festlegen kann. Und Sprachgebrauch muss eben nicht zwingend etwas mit einer politischen Einstellung zu tun haben. Und das hat sich zum Beispiel in meiner Habilitation auch darin gezeigt, dass ja zum Beispiel schon der Wortgebrauch in der Führung nicht einheitlich war, ja, was jetzt Frauenbezeichnungen anbelangt. Und ähnliche Beobachtungen hat auch Klemperer gemacht, der in LTI, ich empfehle also besonders das Kapitel Sprache des Siegers, das ist Kapitel 18, da haben wir jetzt nicht die Zeit, genau darauf einzugehen, aber zwei Beispiele daraus möchte ich gerne mitbringen. Einmal befand er sich dort im Streit mit einer jüdischen Frau, denn Viktor Klemperer war ja ganz reflektiert. Er wusste also genau, woher kommt ein Ausdruck, wie ist er aufgekommen, wer verbindet was damit, weil er ein sehr wacher Beobachter war. Und er traf also nun auf eine Frau, die sich selbst als fanatische Deutsche bezeichnete und meinte, man müsse fanatisch am Deutschtum festhalten, in vollkommener Überzeugung. Und ihr wisst natürlich, fanatisch ist also in der positiven Besetzung beziehungsweise in der positiven Umdeutung, das Wort gab es schon vor der NS-Zeit, eben ein Spezifikum der NS-Zeit, es positiv zu benennen. Und hier sagte es also eben eine jüdische Frau. Und das hat Klemperer wütend gemacht. Und er schildert noch einen, noch weitere Menschen aus seiner Umgebung und am Ende auch einen, der, Zitat, immer das Renommierfremdwort Hitlers gebraucht hat, indem er rief, ich lasse mich nicht diffamieren. Und auch bei diffamieren würden wir heute nicht mehr denken, dass das jetzt ein spezifisches NS-Wort ist oder Hitler es so gerne gebraucht hat. Und diese Beispiele zeigen eben so ein bisschen, dass nicht so klar eine sprachliche Trennlinie verläuft, wie wir das eben gerne haben wollen würden. Und vielleicht darf ich schließen mit einem kurzen Zitat aus LTI. Ganz am Anfang schreibt Klemperer, ich beobachte immer genauer, wie die Arbeiter in der Fabrik redeten, wie die Gestapo-Bestien sprachen und wie man sich bei uns im zoologischen Garten der Judenkäfige ausdrückte. Es waren keine großen Unterschiede zu merken. Nein, eigentlich überhaupt keine. Fraglos waren alle Anhänger und Gegner, Nutznießer und Opfer von denselben Vorbildern geleitet. Man kann daraus nur schließen, es gibt so etwas wie einen zeittypischen Sprachgebrauch und der erfasst eben alle oder betrifft alle und endet nicht zwischen Gruppierungen, wie wir das manchmal gerne hätten.
Was für ein Schlusswort.
Vielen, vielen lieben Dank, Eva. Das war sehr interessant und sehr erhellend. Es hat in mir, glaube ich, viel angestoßen. Ich habe viele Gedankenstränge. Ich habe mir ganz fleißig Notizen gemacht. Ich glaube, wir kommen gar nicht, wie immer, wir können jetzt nicht alles diskutieren und alles besprechen. Ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten vielleicht herausgreifen, weil es ganz am Ende war, nur ganz kurz, der erste Kommentar zu fanatisch. Eine andere positive Umdeutung hat das Wort ja auch im Englischen erfahren, also nicht über die Nazis, und ist auch ins Deutsche gekommen als Verkürzung, als Fan. Also jeder Fußballfan ist eigentlich ein Fanatischer. Und was ich interessant fand, ist, du hattest ganz am Anfang, hat ja auch Heine erwähnt, die Partizipien. Und das finde ich auch sehr spannend. Also die werden ja auch immer wieder angegriffen, so im Diskurs. Warum Partizipien? Die ist, das grammatisch bedeutet das ja eigentlich, dass das was Fortwährendes ist und so weiter und so fort. Also gibt es ja immer so Argumente. Und jetzt sind die aber auch schon vor 100 Jahren irgendwie verwendet worden. Und da finde ich natürlich die Frage sehr spannend, warum wurden die denn verwendet? Warum hat man da nicht einfach generisches Maskulinum verwendet, wie es der Zeitgeist ja definitiv hergab? Und in welchem Umfang wurden die verwendet und für welche Domänen quasi, also für welche Bereiche, für welche Lebensbereiche wurden die verwendet? Das finde ich sehr interessant. Das ist natürlich nichts, was du uns jetzt beantworten kannst, Eva, aber das ist so das Thema weiterspinnend. Also das ist ein Diss-Thema wert, wahrscheinlich, würde ich sagen. Woher kommen denn eigentlich diese partizipialen Personenbezeichnungen? Und letzten Endes, das hast du so ein bisschen in einem Nebensatz fast nur gesagt, Genossinnen und Genossen, das ist ja dann eigentlich was von der SPD kommt. Also dann müsste ja eigentlich Heines Überschrift heißen, nicht gendern wie Hitler, sondern müsste ja eigentlich heißen, gendern wie die SPD in der Weimarer Republik, oder nicht? Weil von da hat es ja Hitler nur übernommen.
Ja, genau, das schreibt Heine ja auch. Allerdings, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, ob er das genau schreibt, die haben Genossinnen und Genossen gesagt oder Parteigenossinnen und Genossen, während die NS-Leute Volksgenossinnen gesagt haben.
Ja.
Also da kommt sozusagen das Völkische und die Genossen kommen zusammen.
Ja.
Ich denke, das ist dann eben das Spezifische und
genau, also dieser Begriff, dieses Volks oder dieses Völkische, das ist das Spezifische, aber gar nicht dieses Gendern, in Anführungszeichen, diese Doppelnennung, die anscheinend, wie du schon sagst, einfach so eine Sprache der Zeit war, wo politische Parteien einfach viele Menschen, alle Wahlgruppen irgendwie ansprechen wollten.
Genau. Mhm. Also das gab es auch schon vorher. Das hat ja Heine dann auch geschrieben. Sie haben das nicht erfunden. Es gab Vorläufer dafür. Ich glaube, dass es für die meisten Dinge, ehrlich gesagt, Vorläufer gegeben hat. Und sie haben ja ganz, ganz viel aufgegriffen, auch die ganze Rassenlehre. Das war ja alles schon da. Sie haben sich einfach bedient an verschiedenen Dingen und das dann zusammengebracht. Und so haben sie sich dann eben auch sprachlicher Strategien bedient, die ihnen günstig erschienen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Ich glaube, was Heine so ein bisschen meinte, ist, dass er denkt, dass sie es erst salonfähig gemacht haben. Mhm. Und das ist eben der Punkt, den muss man untersuchen. Da kann man jetzt noch nicht so sagen. Es ist aber ein interessanter Gedanke, also auf jeden Fall ein Aspekt, der sich lohnt zu untersuchen. Und da war es dann auch gut, denke ich, dass wir heute hier darüber gesprochen haben. Für die Presse war gewissermaßen die Sache erledigt. Da ging es nur darum, hat er es erfunden, hat er es nicht erfunden. Aber wir würden ja eben tiefer schauen. Wir würden sehen, wie wird es verwendet, wer gebraucht ist, was ist die Gebrauchshäufigkeit und so weiter. Da ist dann die Sprachwissenschaft gefragt.
Ja, lieber Eva, auch von mir ein riesiges Dankeschön für dieses spannende Thema und ich möchte sagen, diesen interessanten Vortrag, weil das war für mich fast wie ein Vortrag. Ich habe super viel heute gelernt und ja, am Anfang steht die These und das ist eine super spannende These, die am Anfang du auch uns berichtet hast, die in diesem Artikel auch aufgestellt worden ist und ich bin sehr gespannt, wie diese These dann in hoffentlich naher Zukunft von WissenschaftlerInnen geklärt wird. Also auf jeden Fall das ist sozusagen die erste Lehre, die ich aus der heutigen Folge auch für mich mitnehme. Das sind sehr viele unbetretene Sprachpfade, die noch betreten werden müssen. und zwar nicht nur in so einem sehr allgemein pathetischen Sinne ausgesprochen, sondern in einem konkreten wissenschaftsbezogenen Sinne, dass dort tatsächlich ein Forschungsinteresse besteht.
Und vielleicht abschließend, bevor du, Eva, natürlich nochmal das Wort hast, was, glaube ich, die größere Lehre ist aus dem, was du gesagt hast. Und Eva, das hast du auch selber formuliert, ist, Sprache ist einfach komplex. Und es ist immer komplexer, als wir glauben. Und Sprache wird immer vereinnahmt und benutzt von der gesamten Gesellschaft, von allen politischen Strömungen, von allen Meinungsgruppen, von allen Perspektiven, die es so gibt. Und es wäre natürlich toll zu sagen, wenn es so Schibulett-Phrasen gäbe, wo man sagen kann, okay, das ist die Person gehört dahin und die Person gehört dahin. Aber auch diese Phrasen, die gibt es ja eigentlich auch in unserer heutigen Zeit nicht, wenn man unsere heutige Zeit als Ganzes, den Sprachgebrauch, vergleicht mit früher oder mit, was in 100, 150 Jahren sein wird. Also das ist alles eben sehr dynamisch, sehr komplex und man muss da immer sehr differenziert vorgehen und pauschale Urteile sind immer schwierig.
Jakob, anscheinend klingen wir nicht nur ähnlich, sondern wir ticken auch ein bisschen ähnlich, fällt mir gerade ein, weil ich habe auch als Punkt aufgeschrieben bei mir, das, was du gerade gesagt hast, also diese intentionale Nutzung der Sprache mit verschiedenen Strategien, im politischen Raum ja sowieso, aber jetzt anhand von diesem Beispiel auch mit Berufsbezeichnungen ja nochmal deutlicher, ne, dass dort wirklich verschiedene Strategien auch verwendet werden. Und noch eine andere Lehre, die ich auch extrem wichtig finde und nochmal betonen möchte, ist das, was du, Eva, zum Schluss auch gesagt hast, nämlich Einstellung der Personen, also zum Beispiel politische Gesinnung, kann man halt nicht ohne weiteres aus dem Sprachgebrauch so einfach ableiten. Es gibt sicherlich bestimmte Muster, bestimmte Vorkommnisse, aber eigentlich ist es ja auch ein sehr schönes Beispiel mit Genossen und Genossen gewesen, dass halt unterschiedliche, wirklich komplementär stehende politische Lager ähnlichen Sprachgebrauch auch aufweisen können. Also ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erkenntnis.
Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung und die anschließenden Überlegungen. Ich denke, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
Dann sage ich ein allerletztes Mal lieben vielen Dank, Eva, dass du heute hier warst, dass du ein Thema für uns vorbereitet hast und was für ein Thema. Also ich werde noch einige Zeit drüber nachdenken, glaube ich. Das ist sehr interessant. Ich hoffe, alle Promotionswilligen da draußen haben auch fleißig mitgeschrieben. Da waren, glaube ich, mindestens Themen für 4 bis 5 Dissertationen drin. wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da. Bei Spotify könnt ihr uns 5 Sterne geben, bei Apple Podcasts könnt ihr uns 5 Sterne geben. Darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, da könnt ihr uns folgen und unsere Posts natürlich auch liken. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, weil ihr vielleicht ein Thema vorschlagen wollt oder weil ihr genauso wie wir jetzt viele Gedanken noch habt zu diesem Thema, das uns Eva mitgebracht habt und ihr möchtet Feedback uns geben und uns diese Gedanken mitteilen, dann könnt ihr das tun auf Instagram in den Direct Messages oder einfach per Mail, ganz oldschool, und unsere Mailadressen findet ihr unten in den Shownotes. Die Werke, die Eva angesprochen hat, werdet ihr übrigens auch unten in den Shownotes finden. Anton, gibt's noch was zu sagen?
Ich bin sprachlos. Nee, ich denke, wir haben das Wichtigste auch gesagt und nochmal auch von mir. Lieber Eva, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Dann sage ich auf Wiedersehen und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in 2 Wochen. Ciao.
Ich verabschiede mich auch und bedanke mich fürs Zuhören.
Und von mir auch ein herzliches Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber die Aufnahme läuft bei dir, ne?
Ja, ja, die Aufnahme läuft. Immer mal Zwischenfragen.
Ja, das steigert die Spannung ein bisschen. Ja, ich habe das jetzt noch nicht genau geplant, wie ich das mache, aber mir wird vielleicht was einfallen.
Forschungslücke.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Entschuldigung, war gerade weg. Moment, jetzt habe ich mich gerade verhakt.
Kannst du es nochmal sagen, weil gerade noch eine Bahn vorbeigefahren ist? Also
ja, soll ich unterbrechen?
Sekunde, ich muss mich kurz sammeln. Ich wusste nicht, dass es jetzt sofort dazu rüberkommt, dass ich was sage.
Also, oh mein Gott. Entschuldigung.
Ach so, ja, ich sage auch. Tschüss, nein, wie sage ich denn das? Was hast du gerade gesagt? Kannst du es nochmal wiederholen?